Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Die MotoGP, Moto2 und Moto3 gastierten am Wochenende zum zweiten Mal hintereinander in Spielberg. Die Premiere des Grand Prix der Steiermark war zu feiern und das im 900. Rennen der MotoGP-Geschichte. Und nach dem so spektakulären und für alle Beteiligten glücklicherweise glimpflich ausgegangenen Rennwochenende letzte Woche, haben es sich die Fahrer an diesem Wochenende wieder nicht nehmen lassen, volle Action abzuliefern. Ein MotoGP-Rennen, das erst in der letzten Kurve entschieden wurde. Ein vom Motorrad abspringender Maverick Vinales und mit Miguel Oliveira ein Premierensieger. Es gibt wieder viel zu besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder die Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Juliane Ziegengeist auf der einen Seite. Hallo Juliane.
Hallo zusammen.
Und Gerald Dierenberg auf der anderen Seite. Hallo Gerald.
Hallo zusammen.
Gerald, wie viel Lokalpatriotismus war dabei, dass jetzt der Grand Prix der Steiermark zum ersten Mal ausgetragen worden ist?
Ja, war natürlich schon cool. Und ich fand aber, wie sie die Hymne von Andreas Gabalier eingesungen gebracht haben, haben sie auch ein bisschen sehr kitschige Urlaubsbilder gebracht von der Steiermark und von Österreich. Aber es ist natürlich schon cool, natürlich, weil diese Bilder gehen einfach um die Welt und dass dann am Ende KTM über einen Heimsieg jubeln darf. Also das ist schon, in Österreich hat das schon überall für große Schlagzeilen gesorgt, muss man sagen.
Ja, insgesamt waren es jetzt zwei spektakuläre Rennwochenenden in Spielberg, die wir dort erleben. Juliane, wir sind aber trotzdem ein bisschen froh, dass außer dem Vorfall mit Maverick Vinales an diesem Wochenende nichts Großartiges gelaufen ist, beziehungsweise an diesem Wochenende die Renn-Action im Vordergrund stand, oder?
Ja, Gott sei Dank ist auch dieser Zwischenfall glimpflich ausgegangen. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, zweimal rote Flagge in Folge, das sieht man selten. Hatten wir jetzt an beiden Spielberg-Rennwochenenden in der MotoGP und sogar nochmal zusätzlich einmal in der Moto2 vergangene Woche. Aber es ist Gott sei Dank alles gut ausgegangen und man hat auch gesehen, wie so eine rote Flagge die Dynamik in so einem Rennen an einem Rennsonntag dann nochmal komplett verändern kann. Also wie vergangene Woche im Rennen 1 lagen dann mitunter andere Fahrer vorn als im zweiten Rennen, was natürlich auch mit der Reifenproblematik zusammenhing. Wer hat noch frische Reifen in der Hinterhand und so weiter. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Aber am Ende des Tages haben wir gerade in der MotoGP einen super spannenden Kampf um den Sieg gesehen. Wieder hat es sich in der letzten Kurve entschieden. Dafür ist ja Spielberg auch berühmt, berüchtigt. Was haben wir da nicht schon für Kämpfe in der Zielkurve gesehen? Und dieses Mal war Miguel Oliveira der lachende Dritte und ein sehr verdienter und glücklicher Sieger.
Ein sehr verdienter und glücklicher Sieger, über den wir gleich sprechen werden. Wir müssen allerdings so ein bisschen über das Renngeschehen dann auch sprechen, weil am Ende ist mit Oliveira jemand nach vorne gekommen, der zum Restart erst auf Platz 7 lag und eigentlich erstmal mit dem Rennen und mit dem Rennausgang nichts zu tun gehabt hätte. Wir hatten in der Startaufstellung hatten wir Pol Espargaro auf der Pole Position. Er hatte seine erste Pole in der ersten Reihe, dann auch Takaaki Nakagami für die Honda. Ein super Ergebnis für die Honda und auch für Nakagami und Juan Mir auf der Suzuki. Die waren in der ersten Startreihe. Und wenn man sich das Rennen so anschaut, Johann Sarko musste aus der Boxengasse rauskommen, Juan Mir hatte einen super Start, auch Alex Rins war gut raus, also die Suzuki haben wieder wirklich gut ein gutes Rennen gezeigt. Der Einzige, der wirklich überhaupt nicht zurechtgekommen ist, vielleicht auch das ganze Wochenende, das war Fabio Quartararo, immer wieder sehr spät auf der Bremse, musste zwischendurch mal auch wieder ausreiten etc. Mir, Miller und Nakagami haben nach 7 Runden eine kleine Lücke gelassen. Und dann gab es in der Runde 17 den großen Unfall beziehungsweise die Situation, die zur roten Flagge geführt hat. Bevor wir über das Rennende sprechen, Juliane, wir müssen über Maverick Vinales sprechen, der bei Tempo 200 in einer Geraden kurz vor der Kurve einfach vom Motorrad abspringt, sich fallen lässt und das Motorrad weiterfahren lässt, das mit 160 dann in den Reifenstapel kracht und dann in Flammen aufgeht. Was ist da passiert? Es war eine Situation, die man so ganz, ganz selten sieht.
Tatsächlich sieht man das relativ selten, Gott sei Dank. Es war wirklich ein kolossales Bremsversagen. Also er hat überhaupt keine Bremse mehr und hat sich dann im Bruchteil von einer Sekunde dafür entschieden, vom Motorrad zu springen, um sich selber zu retten, weil er ja sonst mit dem Motorrad in den Airfans eingeschlagen wäre und dann wäre das Ganze wahrscheinlich noch viel schlimmer ausgegangen. man muss die Sache so ein bisschen von hinten aufrollen, denn du hast Quartararo gerade schon angesprochen, der hatte ja am vergangenen Rennwochenende auch schon sichtbare Bremsprobleme. Also war immer mal neben der Strecke zu finden, hat sich oft verbremst und hat das dann eben auch wirklich auf die Bremsen und die nachlassende Bremswirkung im Rennen zurückgeführt. Also es waren keine Fahrfehler in dem Sinne. Und das ist diesmal in noch schlimmerem Ausmaß Maverick Vinales passiert, obwohl er selber nach dem Rennen sagte, das hat er so in dem Ausmaß noch nie erlebt. Also er hatte am vergangenen Rennwochenende keine Probleme und war deshalb entsprechend überrascht. Hat aber auch gesagt, schon nach den ersten 3-4 Runden hat sich das bei ihm bemerkbar gemacht, dass die Bremse immer weicher wurde, die Bremswirkung nachgelassen hat. Und man hat ihn dann auch schon nach ein paar Runden neben der Strecke gesehen, die Hand hebend, wusste aber nicht so hundertprozentig, was los ist. Und dann hat man eben in Anfahrt auf Kurve 1 ihn nur noch vom Motorrad springen sehen. Und da war klar, okay, jetzt hat die Bremse komplett versagt. Und man muss sagen, mit dem Problem hatten alle in einem gewissen Maße zu kämpfen an dem Wochenende, weil Spielberg ist eben eine Powerstrecke mit vielen harten Bremszonen. Da wird gerade die Vorderradbremse stark beansprucht. Und Yamaha mit dem Topspeed-Nachteil, den sie haben, das haben auch sowohl Rossi als auch Vinales dann als Teil der Erklärung angeführt, versuchen natürlich, das, was sie auf den Geraden verlieren, auf der Bremse gut zu machen. Sie bremsen entsprechend spät, entsprechend hart und nehmen die Vorderradbremse noch mal härter ran als alle anderen. Und dazu muss man auch sagen, Brembo, also der Zulieferer, hatte neues Material für dieses zweite Rennwochenende zur Verfügung gestellt. Viele sind auf zum Beispiel größere Bremsbeläge gewechselt, um dieses Problem zu entschärfen. Unseren Informationen zufolge war Vinales mit den normalen Bremsbelägen unterwegs, genauso wie Joan Mir. Ob das jetzt einen direkten Zusammenhang gibt, das können wir jetzt von außen schwer beurteilen. Yamaha wird das sicherlich analysieren. Aber Fakt ist, alle Yamahas und auch ein Stück weit die anderen Hersteller hatten mit den Bremsen an diesem Wochenende Probleme. Und bei Vinales hat sich das eben in so einem kolossalen Crash geäußert.
Also wir können jetzt nicht sagen, dass es ein Yamaha-spezifisches Problem war, sondern wir können sagen, das Problem hatten alle Teams. Und bei Yamaha war es in diesem Fall so, dass sie noch mit den alten Bremsen unterwegs waren und deswegen dieses Problem bekommen haben. Also wir können davon ausgehen, dieses Problem wird gefixt bis zum nächsten Rennen.
Es ist sicherlich einmal layout-spezifisch und wie gesagt, Rossi und Vinales haben sehr deutlich diesen Topspeed-Nachteil angeführt, den sie eben auf der Bremse versuchen zu kompensieren. Und da läuft die natürlich nochmal heißer und entsprechend nachlassend ist dann die Bremswirkung. Aber man hat gesehen, Rossi ist relativ safe durchs Rennwochenende gekommen. Das hängt natürlich mit vielen Faktoren zusammen. Da spielen auch Fahrstil, Reifen, das Setup eine Rolle. Also allein auf die Bremsen kann man das wahrscheinlich nicht abwälzen. Aber man hat auch andere Fahrer kritisieren hören, dass man da mit Brembo nochmal in die Analyse gehen muss. Klar ist, die Motorräder werden immer schneller, die Reifen werden immer besser, der Abtrieb wird immer größer durch die Winglets. Und insofern muss man da natürlich auch auf der Seite der Bremsen irgendwie reagieren, um es sicher genug zu machen. Und da wird man garantiert nochmal in die Analyse gehen. Und das ist auch in der Sicherheitskommission am Freitag diskutiert worden und wird nach diesen Vorfällen sicherlich auch nochmal bei den nächsten Rennwochenenden Themen sein. Auch wenn das Problem wahrscheinlich dann nicht mehr so verschärft auftreten wird, weil aufgrund des Layouts sich das da dann anders darstellt.
Aber Maverick Vinales geht es gut nach seinem Abgang, oder? Der sah nämlich relativ kontrolliert aus, auch wenn er am Ende dieser oder am Anfang der Kurve 1 war.
Also es war auf jeden Fall nicht ungefährlich. Ich hatte, als ich mir die Wiederholung angeschaut habe, wirklich ist mir das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, oh mein Gott, er hätte da auch wirklich leicht unter das Motorrad kommen können mit dem Bein. Ja. Also es ist bei so einem Tempo natürlich alles andere als ungefährlich vom Motorrad zu springen, aber er hat das erstaunlich gut gemacht, kann man sagen, diesen Stunt, diesen unfreiwilligen, und hat sich Gott sei Dank nichts getan, saß auch dann relativ entspannt für die Umstände in der Box und hat das gleich mit seinem Team ausdiskutiert. Also verletzt hat er sich nicht.
Also, das ist die beste Nachricht. Motorrad-Sachschaden kann man ersetzen. Maverick Vinales geht es gut und die Bremsen haben in diesem Fall versagt. Zum Neustart Also nach diesem Sturz von, beziehungsweise nach dem Abgang von Maverick Vinales wurde das Rennen unterbrochen. Es musste dann 12 Runden, wurden dann neu angesetzt. Juan Mir führte vor Takaaki Nakagami. Jack Miller auf Platz 3, Pol Espargaró auf Platz 4, Alex Rins auf Platz 5. Wir können sagen, bevor wir auf Miguel Oliveira zu sprechen kommen, das war das Schlechteste, was Honda passieren konnte, das war das Schlechteste, was Nakagami passieren konnte, oder Gerald?
Ja, absolut. Aber auch, es trifft auch auf Juan Mir zu, ja, der im Prinzip das erste Rennen angeführt hat und wirklich schon ausgesehen hat, dass er wirklich hier gewinnen könnte. Und Julian hat es angesprochen, eine Unterbrechung kann einfach die Dynamik eines Rennens extrem verändern. Und das sind eigentlich zwei Faktoren. Das auf der einen Seite, du hast dein Sprintrennen dann nur mehr über 12 Runden gehabt. Und Spielberg generell ist vom Layout her so, dass eigentlich alle Hersteller über die komplette Renndistanz, über Elektronik-Mappings Sprit sparen müssen, um überhaupt über die Distanz zu kommen. Dadurch, dass in der Unterbrechung an den Motorrädern gearbeitet werden darf, kannst du nachtanken, eventuell was am Setup machen, was die meisten natürlich nicht machen, und Reifen wechseln. Das heißt, du musst nicht mehr Sprit sparen über 12 Runden. Und das ändert natürlich schon die Dynamik, ja, weil du hast halt zuerst dein Setting, dass du einfach für die komplette Renndistanz die Motoreinstellung hast und danach kannst du vollfahren. Also Juan Mir zum Beispiel mit voller Leistung hat fahren müssen und nicht mehr Leistung zurücknehmen müssen zum Spritsparen, war das einfach ein Riesenunterschied, wo er sich schon einmal viel, viel schwerer getan hat. Und der andere Aspekt ist natürlich, man darf Reifen wechseln. Und Juan Mir hatte keinen neuen Vorderreifen mehr, der musste mit dem Gebrauchten fahren. Da hat er einfach dann nicht mehr so viele Chancen gehabt. Nakagami war genauso, der hatte auch keinen neuen Reifen mehr. Und auf der anderen Seite, Jack Miller hat neue weiche Reifen aufgezogen. Und wir dürfen nicht vergessen, der ist am Samstag im Vormittagstraining gestürzt und ist dann auch im Nachher nur kurz gefahren, im FT4 nur eine, glaube ich, Besichtigungsrunde und dann später im Qualifying auch nur kurz. Das heißt, er hat allein da schon Reifen gespart im Vergleich zu allen anderen. Und wenn es jetzt nur mal über 12 Runden geht, kannst du auch voll die weichen Reifen riskieren, weil Reifenmanagement dann auch in den Hintergrund rückt. Ja. Das heißt, die komplette Strategie, die sich jetzt in diesem Falle ein Juan Mir oder ein Takaaki Nakagami zurechtgelegt haben, waren komplett über den Haufen geschmissen. Und Miller hatte zum Beispiel jetzt als ein weiteres Beispiel noch das Glück, er hat sich schon die Schulter angeschlagen gehabt bei dem Crash am Samstagvormittag. Und er war eigentlich auch froh, dass dann die rote Flagge gekommen ist, weil er hat gemeint, das war echt eine wichtige Verschnaufspause. Ja? Ja. Also man kann natürlich darüber diskutieren, darf man während einer Rennunterbrechung überhaupt am Motorrad arbeiten? Darf man nachtanken? Darf man Reifen wechseln? Es ist vom Reglement her erlaubt, also machen es alle. Natürlich, die meisten Teams rechnen nicht damit, dass es eine Rennunterbrechung gibt, weil das einfach so selten vorkommt. Das heißt, in deiner Planung fürs Wochenende sparst du jetzt nicht für den speziellen Fall noch Reifen auf. Außerdem ist eben das Reifenkontingent etwas beschränkt. Und wenn für dich halt ein Reifen halt super funktioniert und der andere nicht, dann musst du mit denen fahren. Weil wenn du einen Reifen aufsparst, dann kommst du nicht ins Q2, startest von Platz 14, obwohl du eigentlich von Platz 5 starten könntest, dann ist dein Rennen auch kaputt. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass hinter den Kulissen ein bisschen diskutiert wird, ob A, das Reifenkontingent man vielleicht vergrößern könnte oder B, ob man vielleicht nichts machen darf am Motorrad, wenn eine Rennunterbrechung ist, damit einfach mit den gleichen Voraussetzungen einfach weitergefahren wird. Ja, weil es verzerrt schon ziemlich das Bild. Aber wie gesagt, momentan ist es so das Reglement und wer einfach die Reifen hat und auftanken kann und mehr Leistung nutzen kann, der hat halt den Vorteil dann.
Was wir ja sagen müssen, es tat diesem Racing und den letzten 12 Runden mehr als gut, dass nochmal mit einem fliegenden Start quasi gefahren worden ist, beziehungsweise mit einem Neustart, weil es waren zwischendurch 5 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Dovizioso, Juan Mir, Pol Espargaró, Jack Miller und Miguel Oliveira. Und lange Zeit sah es dann nach einem Zweikampf aus zwischen Jack Miller und Pol Espargaró. Und Juliane, ich gebe es ganz offen zu, ich habe in der letzten Runde quasi nicht mehr geatmet, weil das war Racing vom Allerfeinsten. Der Einzige, der damit nichts mehr so richtig zu tun hatte, das war Dovizioso. Der hatte sich so ein bisschen rausgefahren. Auf Ducati kommen wir nachher jetzt auch zu sprechen. Aber die letzte Runde zwischen den 4 Vorderen und einem am Ende lachenden Miguel Oliveira, das war fantastisches Racing und das war allerbeste Werbung für die MotoGP.
Absolut. Also es war wirklich so ein Herzschlagfinale, wie wir es uns immer wünschen. Eine der besten letzten Runden, die wir seit längerem gesehen haben. Aber wie gesagt, Spielberg ist dafür bekannt, dass sich das Rennen gerne mal in der letzten Kurve erst entscheidet. Wir erinnern uns an Marc Marquez gegen Dovizioso oder auch Lorenzo. Diesmal schien es auf einen Sieg zwischen Paul Espargaró oder Jack Miller herauszulaufen. Du hast es erwähnt. Und tatsächlich ging ja Espargaró als Führender in die letzte Runde. Miller hat dann aber, ich glaube, in Kurve 4 attackiert, weil Espargaró auch so einen kleinen Fehler gemacht hat. Lag dann vorn und da dachte man, okay, mit der Ducati-Power, das funktioniert. Aber Espargaró hat einfach nicht aufgegeben und dann in der Kurve 9 nochmal einen Gegenangriff gestartet und dann in der letzten Kurve, Kurve 10, waren beide wirklich nebeneinander und sind weit rausgetragen worden, konnten die Linie nicht mehr halten. Und als hätte Oliveira darauf gewartet, hat er die Einladung angenommen, die Tür stand weit auf und ist so wie ein Pfeil innen durchgebrettert und hat damit ja quasi beide im Doppelpark kassiert und so seinen ersten Sieg eingefahren. War eigentlich so ein bisschen der lachende Dritte der ganzen Situation, wobei er tatsächlich dann im Nachhinein verraten hat, er hat das Ganze schon so ein bisschen kommen sehen und entsprechend antizipiert. Also er hatte diese letzten Kurven der vergangenen Jahre im Hinterkopf und war sich sicher, die werden sich in diesen letzten zwei Kurven behaken bis zum geht nicht mehr. Ich bleibe einfach schön dahinter, gucke mir das ganze Kino an und ergreife die Chance, wenn sie sich bietet. Und das hat er super gemacht. Und für ihn, wir haben es schon erwähnt, der erste Sieg, auch der erste Portugiese, der in der MotoGP siegreich war und der erste Sieg auch für Tech 3, also das Kundenteam von Hervé Pongerel, der ist ja schon so lange in dieser Klasse dabei. Ihm ist bisher immer ein Sieg verwehrt geblieben. Mit Joan Zarco, damals, als man noch mit Yamaha gefahren ist, war er manchmal knapp dran. Er stand ja oft auf dem Podium damals mit Tektor Yamaha. Und diesmal, jetzt wo man mit KTM fährt, ist es ausgerechnet auf der Heimstrecke des Herstellers in Spielberg gelungen. Und das war schon echt eine ganz große Nummer. Und wie sie sich da alle in den Armen lagen im Parc Fermé, das war schon schön anzusehen.
Miguel Oliveira hatte im Kino den besten Platz, als er sich das angeguckt hat, den Zweikampf von Jack Miller und Paul Espargaró. Gerald, was Juliane gerade gesagt hat, dass Oliveira es antizipiert hat, dass er gesagt hat, oh, die werden sich noch so ein bisschen kabbeln da in den letzten Kurven. Es sah auch von außen aus, als wäre das geplant gewesen, als wäre das so abwartend gewesen und als ob Oliveira gedacht hatte, ja, vielleicht geht da noch was in der letzten Kurve für mich. Wenn man es im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, es ist eine taktische Meisterleistung von Oliveira, oder?
Naja, aber er konnte jetzt auch nicht viel machen, weil er hat jetzt auch in der vorletzten Runde jetzt nicht wirklich aus eigener Kraft die zwei vor ihm attackieren können. Also er ist eigentlich auf Platz 3 gefahren und dann mehr als deine perfekte Linie zu fahren, kannst du eigentlich eh nicht machen. Ja, also Glück war natürlich schon ein bisschen dabei, aber wie gesagt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das haben wir schon so oft im Sport gesehen. Und du musst halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Perfekt, ja. Und Es ist wirklich lustig auch, wenn man sich ansieht im Winter, also in der Corona-Pause, wo dann KTM gesagt hat, ja, sie setzen für die Zukunft im A-Team, obwohl eigentlich beide Teams gleichgestellt sind technisch, auf Oliveira und Binder. Und dann haben alle gesagt, ja, ob das gut gehen wird langfristig und ist das nicht riskant, wenn man da nicht einen Routinier, einen Topmann dabei hat. Und im Endeffekt haben jetzt beide ein Rennen gewonnen. Ja. Also das zeigt schon, dass der Generationenwechsel insgesamt total im Gange ist in der MotoGP und wir haben neue Sieger, neue Gesichter vorne und auch bezüglich junge Fahrer, Jack Miller ist ja auch noch relativ jung, obwohl er jetzt schon ein paar Jahre dabei ist. Er ist dann nächstes Jahr, so wie es aussieht, das Zugpferd von Ducati und es ist die neue Generation, die einfach angreift und uns viel Action und tolle Rennen liefert.
Was bedeutet das für KTM an sich? Sie haben mit Brad Binder jetzt schon einen Sieger gehabt. Du hast es gesagt, beide Teams werden gleichberechtigt berücksichtigt bzw. behandelt. Jetzt hat Oliveira auf der Tektor gewonnen. Was bedeutet das für KTM an sich? Sind sie jetzt im Moment, sind sie im Konzert der ganz Großen jetzt angekommen, wo Honda und wo Ducati und wo Yamaha mitgespielt haben? Was bedeutet diese jetzt so brillante Saison nach dem Restart für den Stall KTM, für den Motorradhersteller KTM?
Ja, du hast es richtig gesagt, wo Honda und Yamaha mitgespielt haben, weil momentan spielen sie vorne keine Rolle. Mhm. Und wenn du dir aber anschaust, schon in Jerez war KTM konkurrenzfähig. Ja, die waren in den Top 6. Ja, Oliveira ist beim zweiten Rennen auf Startplatz 5 gestanden, ja, und wurde dann vom Binder abgeschossen. Also die waren dort schon konkurrenzfähig. Brünn und Spielberg sind natürlich Rennen, auf denen sie im Vorfeld getestet haben. Misano kommt jetzt in Strecke, die ihnen gut liegt. Ja, Barcelona, Le Mans, das sind alles Strecken, die jetzt kommen, wo KTM schon im vergangenen Jahr recht gut unterwegs war. Also die sind dabei, sind auf verschiedenen Strecken konkurrenzfähig mit verschiedenen Fahrern. Das ist auch extrem wichtig, weil Espargaro, Oliveira und Binder fahren doch recht unterschiedliche Fahrstile und sind dabei. Ein Iker Lecuona ist auch oft rund um Platz 10 dabei. Der hat einen Rossi überholt in dem Rennen und mit dem rumgekämpft. Also der ist jetzt noch nicht ganz vorne, aber macht sich auch gut. Ich meine, für jetzt 19, knapp 20 Jahre alt, die er ist. Also diese Dichte, die sie haben, spricht für das Motorrad. Und ich gehe davon aus, dass sie auch bei allen anderen Rennen in den Top 6 dabei sein werden. Die einen oder anderen Podestplätze werden definitiv kommen. Der ein oder andere Sieg vielleicht auch. Also die sind jetzt wirklich groß vorne dabei. Sie haben jetzt natürlich, dadurch, dass sie jetzt zum ersten Mal mit zwei Fahrern am Podest waren, auch die Concession Points verloren. Mhm. Es wirkt sich jetzt unmittelbar darauf aus, dass sie weniger Testfahrten machen können mit den Stammfahrern. Also das gilt eigentlich schon ab jetzt. Auch mit Dani Pedrosa dürfen sie nur dann auf speziellen angemeldeten Strecken fahren, weil bisher konnten sie überall testen. Da war eigentlich nur das Reifenkontingent, das für ein ganzes Jahr vorgeschrieben ist, der einschränkende Faktor. Also das sind jetzt mal unmittelbar Einschränkungen und ab nächstem Jahr müssen sie dann auch nur mehr 5 Motoren statt 7 verwenden und so. Also da sind sie jetzt gleichgestellt mit allen anderen. Aber das ist genau das, wo KTM hin wollte. Ja, also sie wollten auch von der ganzen Entwicklung immer so weit kommen, dass sie im Sommer schon das neue Motorrad bringen und so. Dieser gesamte Rhythmus hat sich jetzt natürlich durch Corona verschoben und auch durch den Entwicklungsstopp für die anderen Hersteller, aber sie sind genau jetzt dort, wo sie hin wollten. Und dadurch, dass das Motorrad so extrem konkurrenzfähig ist, glaube ich nicht, dass das für sie ein Nachteil ist. Ja, also die sind jetzt angekommen im Konzert der Großen.
Erleben wir gerade so ein bisschen auch eine Neuordnung dieser Herstellergeschichte, Juliano? Oder ist das wirklich, müssen wir am Ende vielleicht sogar drauf gucken und sagen, gut, 2020 war eine Freak-Saison, 2021 werden die Karten wieder neu gemischt. Weil KTM ist dabei, Suzuki, über die sprechen wir gleich noch, ist dabei. Auch Aprilia hat ganz ordentliche Ergebnisse erlebt. Und Honda ist abgeschmiert dieses Wochenende wieder. Yamaha hatte große Probleme. Erleben wir ein bisschen eine Neuordnung hier, Juliano?
Ein Stück weit schon, aber man muss wirklich sagen, diese Saison ist auch so ein bisschen unberechenbar. Einmal mit dem verkürzten Kalender, dann ist ein Marc Marquez nicht dabei. Wenn so jemand, der eigentlich ja die Hälfte der Rennen fest als Siegkandidat, als ja auf jeden Fall Sieger eingerechnet wurde, wenn der fehlt, dann verändert sich irgendwie das ganze Gefüge, das gewohnte Gleichgewicht gerät aus den Fugen und man hat den Eindruck, es ist irgendwie alles möglich. Aber man muss natürlich gerade KTM und auch Suzuki zusprechen, die haben große Fortschritte gemacht, das zeigt sich in den Ergebnissen und Hersteller wie Yamaha und Ducati, die scheinen irgendwie auf der Stelle zu treten und auch Honda. Und die sind eben, ja, jetzt zumindest, Stand jetzt, auf den Strecken, die wir jetzt bis jetzt gesehen haben, überholt worden. Gut, jetzt hängt sich eine Yamaha natürlich auch ein Stück weit an der Hoffnung auf, es kommen Strecken, die uns traditionsgemäß etwas besser liegen, aber bei den ganzen Baustellen, die man da mittlerweile so behagt und über die sich die Fahrer auch öffentlich äußern, bin ich mir da mittlerweile gar nicht so sicher, ob das da dann wirklich so ein Selbstläufer wird, wie sie es sich auch hoffen. Also Quartararo führt zwar noch die WM an, aber die Abstände sind so eng. Dovizioso ist noch Zweiter, aber das sind jetzt zwei Fahrer, die in den vergangenen Rennen mit Ausnahme von dem ersten Spielbergsieg von Dovizioso schon zu kämpfen hatten, viele Punkte haben liegen lassen. Entsprechend haben von hinten die anderen Hersteller und Fahrer aufgeschlossen und es ist wirklich komplett offen. Also ich kann dir nicht sagen, wer da jetzt am Ende im Gesamtklassement, in der Endabrechnung die Nase vorn haben wird. Es ist ein Stück weit ein Blick in die Glaskugel und man wird abwarten müssen, wie sich das auf anderen Strecken zeigt. Aber in Misano hat auch KTM viel getestet. Insofern ist mit ihnen dort auch zu rechnen. Mit Suzuki, im Handling in in den vielen Kurven werden die da garantiert vorne dabei sein. Und es wird ja sich zeigen müssen, ob Yamaha da aufschließen kann, wie Ducati sich schlägt. Also es ist wirklich komplett offen, aber man muss schon sagen, die großen Hersteller müssen im Moment ganz schön hart zurückstecken.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen über die großen Hersteller, über Honda und Yamaha. Wir sprechen über Suzuki und wie sie das Rennen bzw. die beiden Rennen in Spielberg jetzt erlebt haben. Und wir sprechen natürlich auch noch über die Moto2 und die Moto3 hier bei Schräglage, unserem Motorrad-WM-Talk auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit den Kollegen von motorsporttotal.com. Wir haben eben über KTM gesprochen und dass sie jetzt im Konzert der Großen mitspielen. Sie hatten zwei Podiumsplätze mit Miguel Oliveira auf Platz 1 und Pol Espargaro auf Platz 3. Wir müssen allerdings auch so ein bisschen über Suzuki sprechen. Suzuki hatte mit Alex Rins hier auf dem 6. Platz und Juan Mir auf dem 4. Platz zwei gute Ergebnisse. Man kann allerdings auch sagen, dass Juan Mir am letzten Wochenende schon auf der Suzuki auf dem Podium gestanden war mit dem 2. Platz und dass man trotzdem, also trotz dieser wirklich guten Plätze von Suzuki, ich jedenfalls hatte das Gefühl, Gerald, es hätte noch mehr drin sein können für Suzuki. Wie ging es dir da jetzt bei diesem Wochenende und bei diesen beiden Wochenenden in Spielberg mit Suzuki?
Ja, sehe ich ganz genauso wie du, ja, weil wir dürfen nicht vergessen, beim ersten Rennwochenende war Alex Rins extrem stark, hat Dovizioso attackiert und ist dann gestürzt. Und Dovizioso hat selbst gesagt, wenn der Sturz nicht gewesen wäre vom Alex Rins, dann wäre es wahrscheinlich sehr schwer gewesen, ihn zu besiegen. Und von hinten hat dann schon Juan Mir gekommen. Also wenn jetzt der Rennabbruch nicht gewesen wäre, war Juan Mir in der perfekten Position. Es hat sich schon in den Trainings angedeutet, dass er einfach die beste Rennpace hat. Suzuki hätte hier, wenn alles perfekt gelaufen wäre, beide Rennen gewinnen können und vielleicht sogar mit beiden Fahrern auf dem Podest stehen können in beiden Rennen. Ja. Und wenn du jetzt zurückdenkst an den Saisonauftakt in Jerez, wo sich Alex Rins die Schulter verletzt hat und er immer noch ein bisschen daran laboriert, also er hat jetzt auch wieder das Warm-up fast ausgelassen und ist nur kurz rausgefahren, hat vom Rennen auch wieder ein Schmerzmittel nehmen müssen. Jerez hat er verpasst. Insgesamt ist Suzuki, glaube ich, stärker als jetzt die reinen Ergebnisse und die reinen WM-Wertungen zeigen. Und sie haben beim Motor leichte Fortschritte gemacht, sie haben beim Chassis leichte Fortschritte gemacht. Also sie verwenden anderes Material als im Vorjahr, haben es aber geschafft, da wo sie nicht so gut waren, ein bisschen besser zu werden. Und die Stärken vom guten Handling nicht zu verlieren. Und Valentino Rossi hat jetzt nach Spielberg auch klipp und klar gesagt, es wird immer diskutiert, dass der rein Vierzylinder nicht konkurrenzfähig ist. Aber Suzuki zeigt, dass es geht. Und er hat gesagt, Suzuki ist viel besser als Yamaha. Punkt. Ja, und Yamaha muss arbeiten, um dorthin zu kommen. Also als Gesamtpaket ist Suzuki gut. Und ich schätze auch jetzt Misano, das ist eine schöne, flüssige Strecke. Da rechne ich Suzuki auch wieder, dass die ein Wort mitreden werden. Und wenn es für die klappt und jetzt kein Pech passiert und wirklich alles auf den Punkt kommen kann, dann können die Rennen gewinnen und aufs Podium kommen. Ja, also ich schätze schon sehr stark ein. Und weil ihr vorhin kurz darüber gesprochen habt, über diese Hackordnung oder Wachablöse, ich finde, dass bei KTM und Suzuki sich irgendwie auszeichnet, dass sie einerseits ihren eigenen Weg verfolgen. Und also auch Suzuki hat von Anfang an immer auf junge Fahrer zum Beispiel gesetzt und immer geschaut, dass sie ein Gesamtpaket beim Motorrad haben. KTM setzt dem technisch auf einige eigene Wege, immer dann jetzt auch auf junge Fahrer. Und in diesen Teams scheint irgendwie eine Harmonie zu herrschen, auch wenn es jetzt da Kollisionen gab und so, aber bei KTM, aber das haben sie ausdiskutiert. Ich glaube, das wurde in der Öffentlichkeit größer gemacht, als es ist. Ja, aber da ist in beiden Teams irgendwie eine bessere Harmonie von der ganzen Mannschaft zu spüren, als es bei Ducati ist mit der ganzen Geschichte um Dovizioso und wer kommt dann als Fahrer oder bei Yamaha, wo dann über Technik diskutiert wird. Bei Honda läuft sowieso nicht gut, seit Marquez da ist. Also das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor, der, wenn es so eng zugeht, sicher auch eine kleine Rolle spielen kann, warum es für KTM und Suzuki eigentlich recht gut läuft momentan.
Das wollte ich nämlich nochmal fragen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du glaubst also nicht, dass das ein Spielberg-typischer Ausreißer jetzt von Suzuki war, sondern du traust ihnen jetzt auch in den nächsten Rennen eine ganze Menge zu?
Ja, weil sie ein schönes Gesamtpaket haben und Brünn war jetzt vielleicht nicht so optimal für sie, aber IRS war nicht so schlecht auch von der Performance. Also wir haben auch im vergangenen Jahr zum Beispiel immer wieder darüber gesprochen, dass ihr Qualifying relativ schlecht ist. Ja, jetzt sind sie immer relativ gut in den Top Ten dabei. Mit guten Startplätzen kannst du vorne wegfahren. Und das hat Joan Mir jetzt eben hier beim zweiten Rennen noch einmal schön unterstrichen, dass sie das umsetzen können. Und ich sehe jetzt keine Gründe, warum das jetzt bei weiteren Strecken nicht der Fall sein sollte.
Suzuki also wirklich mit einem guten Rennen, vierter Platz am Ende für Joan Mir, Alex Rins mit dem sechsten Platz der Suzuki. Wenn wir von Harmonie sprechen, wenn wir von Gesamtpaket sprechen, wenn wir davon sprechen, dass alle Fahrer gleichmäßig behandelt werden, können wir nicht von Honda sprechen. Bei Honda alles ausgelegt auf Marc Marquez, über den sprechen wir jetzt gleich, aber wir müssen über die Honda sprechen. Juliane, es war mal wieder ein sehr, sehr ernüchterndes Rennwochenende. Hätte es den Restart nicht gegeben, vielleicht hätte man mit Nakagami auf dem Treppchen das Ganze noch so ein bisschen kaschieren können. Es wäre ein super Ergebnis für Nakagami gewesen, das unbestritten. Aber jetzt haben wir auf Platz 7 Takaaki Nakagami auf der besten Honda. Platz 16, Platz 17, Platz 18 für Alex Marquez, Kel Crutchlow und Stefan Brade. Hier ist das komplette Gegenbild zu Suzuki oder KTM. Hier ist alles auf einen Fahrer ausgerichtet, auf Marc Marquez, und der kommt so schnell nicht wieder. Wie kann Honda aus dieser Krise wieder rauskommen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Vielen Dank.
Erstmal muss ich sagen, mir hat wirklich ein bisschen das Herz geblutet, sowohl für Joan Mir als auch für Takagi Nakagami, weil ich bin mir sicher, Mir hätte das Rennen, wäre es nicht abgebrochen worden, gewonnen. Er hatte ja vor dem Abbruch schon über 2 Sekunden Vorsprung, und auch Nakagami lag auf einem souveränen zweiten Platz. Er hätte auf dem Podest gestanden, da bin ich mir auch relativ sicher, und das wäre der erste Podestplatz für ihn gewesen und sicherlich auch so, ein kleiner Durchatmer für Honda, weil die ja wirklich leiden. Also man kann es nicht anders sagen, außer Nakagami, der ja, man muss es betonen, auf dem Vorjahresmotorrad unterwegs ist, geht da ja wirklich nicht viel. Also sowohl Crutchlow als auch Alex Marquez, als auch Stefan Bradl, der für Marc Marquez einspringt, kriechen da so im hinteren Feld herum. Man hört viel, die Honda ist immer noch schwer zu fahren, das Arbeitsfenster der Reifen ist klein, wir können schwer überholen, das Handling ist schlecht. Also man schleppt irgendwie die Probleme, über die man sich sonst schon immer beschwert hat, außer ein Marc Marquez, schleppt man mit in diese neue Saison und kommt da irgendwie auf keinen grünen Zweig, und das äußert sich dann halt in den Ergebnissen. So lange hat es, glaube ich, seit Jahren, Jahrzehnten keine Honda mehr nicht aufs Podium geschafft. Und das ist auch mit Hinblick auf das Standing des Herstellers und des Teams in der WM natürlich fatal. Wer im letzten Jahr noch die Triple Crown gefeiert hat mit Hersteller, Team und Fahrersieg und jetzt kein Land mehr sieht, das ist natürlich mehr als bitter. Aber du sagtest es, das kann passieren, wenn man sich eben voll und ganz nur auf einen Fahrer ausrichtet. Das war die letzten Jahre super erfolgreich, aber wenn dann eben auch mal jemand wie Marc Marquez stürzt und sich verletzt dabei, passiert selten, aber jetzt ist es passiert und das richtig dumm, dann steht man da mit leeren Händen im Prinzip. Man sieht aber auch, dass man sich jetzt schon so ein bisschen auf Nakagami konzentriert. Es sind deutlich mehr Honda-Techniker in seiner Box und man versucht, ihn da schon irgendwie so ein bisschen zu pushen. Das kreiert auch einen gewissen Druck auf den Japaner, aber er sagt, er kann damit umgehen und er sieht sich jetzt auf jeden Fall als Top-Fahrer und will beweisen, dass das jetzt in Spielberg, er war ja zweimal gut dabei, keine Eintagsfliege war, sondern dass er das auch in den kommenden Rennen umsetzen kann. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so sein wird. Ich würde es ihm wünschen. Und auch Honda wünschen, weil sonst wird das wirklich eine Saison zum Vergessen. Im Moment sieht es danach aus.
Gerald, Juliane hat es gerade gesagt, Nakagami ist auf der 2019er Honda unterwegs. Was sagt das über die 2020er Honda, wenn die 2019er Honda im Moment das einzige konkurrenzfähige Motorrad ist?
Also Kyle Crutchlow, der Teamkollege von Takaaki Nakagami, sagt immer, dass er auf dem ausgereiften 2019er Modell fährt. Er kann auf die ganzen Setup-Daten von Marc Marquez zurückgreifen, der die Referenz war im vergangenen Jahr, wie wir wissen. Ja. Und Nakagami probiert auch, anhand der Daten zu verstehen, wie Marquez mit diesem Motorrad gefahren ist. Und ansonsten ändern die relativ wenig. Sie haben jetzt für Spielberg 2 an der Elektronik ein paar Sachen geändert. Und wie Juliane schon sagt, er hat jetzt auch wirklich mehr Unterstützung von japanischen Technikern, die ihm dabei helfen. Und auf der anderen Seite, bei der 2020er Honda ist, haben weiterentwickelt, probieren neue Teile und neue Sachen, was die Nakagami jetzt nicht machen muss. Der kann sich jetzt mit einem unter Anführungszeichen bewährten Paket aus dem Vorjahr, auch wenn das sicher kein einfaches Motorrad zum Fahren war, kann sich komplett darauf konzentrieren und komplett darauf konzentrieren, wie hole ich das absolut Beste raus. Während auf der anderen Seite Crutchlow und Pradl viele, viele Entwicklungsteile probieren und rumtesten und so. Alex Marquez nicht so viel, weil er eben auch Rookie ist natürlich, aber das Motorrad soll sich nicht so extrem unterscheiden vom vergangenen Jahr, also Chassis und Aerodynamik, also Aero ist eh vom vergangenen Jahr. Beim Chassis haben sie jetzt eventuell ein paar kleine Änderungen gehabt, dann arbeiten sie auch mit dem Holeshot-Device, beziehungsweise mit diesem neuen System, wo du die Fahrwerkshöhe verändern kannst, wenn du während der Fahrt, wo du das Heck zusammenpresst, um mehr Traktion zu finden. Im Rennen setzen sie es noch nicht ein. Im Training hat Stefan Pradl jetzt wieder in Spielberg damit experimentiert. Und sie sagen auch, bei dem 2020er Motorrad ist eben das Arbeitsfenster sehr schmal. Die neuen Hinterreifen von Michelin, mit denen haben sie auch Probleme, ähnlich wie Ducati. Und was Crutchlow und Pradl gesagt haben, beide, dass sie an ein Limit kommen und sie werden nicht schneller. Und sie können am Motorrad ändern, was sie wollen, von kompletten Abstimmungen und auch wirklich große Umbauten machen. Sie werden doch trotzdem nicht schnell. Sie kommen und es geht nicht besser. Es geht einfach auf der Strecke nicht weiter, die Rundenzeiten werden nicht besser und problematisch ist einerseits, dass sie, wenn sie im neuen Reifen montieren, gibt es keinen Zeitensprung. Crutchlow hat das so schön gesagt, wir werden um eine Zehntelsekunde schneller, alle anderen um eine Sekunde und damit stehst du dann natürlich irgendwo im Nirgendwo und wenn du in der modernen MotoGP außerhalb der Top 10 startest, dann kannst du das Rennen schon vergessen. Und wenn du noch dazu, wie Crutchlow auch gesagt hat, im Rennen keine Chance hast, wen zu überholen, dann bist du verloren. Also wir wissen natürlich alle nicht, wie das aussehen würde, wenn jetzt hier Marc Marquez dabei wäre. Ich meine, in Jerez im ersten Rennen war er der absolut schnellste Mann auf der Strecke, mit Abstand. Aber klar, ich meine, ohne Marquez, sie haben sich wirklich auf ihn konzentriert und das ist schon eine längere Geschichte, weil wenn du hernimmst, in den vergangenen Jahren hat Cal Crutchlow ab und zu mal Highlights zeigen können. Natürlich auch das eine oder andere Rennen gewonnen, aber das waren einfach vereinzelte Highlights. Sonst hat er ja auch wirklich Probleme gehabt und war irgendwo auf Platz 8 oder so, 9 herum. Und auch in den letzten 2-3 Jahren, wo Pedrosa gefahren ist, der hat mit der Honda um WM-Titel gekämpft, ja, und extrem viele Rennen gewonnen. Der hatte jetzt dann auch in den letzten 2-3 Jahren extrem Mühe, da überhaupt noch mitzuhalten mit Marquez. Und die Schere zwischen ihm und Marquez ist auch immer weiter auseinandergekommen. Also das sagt natürlich auch schon einiges. Und wenn Pedrosa zu KTM geht und mithilft bei der Entwicklung und schau dir an, was für ein Paket die KTM jetzt geworden ist, ja, da wird sich Honda sicher Fragen stellen müssen. Und natürlich, wenn du keine Ergebnisse hast, dann darfst du auch kritisiert werden in der Öffentlichkeit.
Alles hat sich auf Marc Marquez gestürzt. Das Problem ist, der ist erstmal noch nicht dabei. Und, Juliane, es könnte sein, dass er diese Saison gar nicht mehr an den Start gehen wird. Was ist da los?
Ja, also wir waren ja eigentlich davon ausgegangen, dass er im September wieder auf die Strecke zurückkehren wird. Jetzt kam aber im Laufe dieses zweiten Spielberg-Wochenendes die Nachricht, dass er noch weitere 2 bis 3 Monate ausfällt. Und insofern wird das für ihn nichts mehr. Also wenn er dann vielleicht am Ende der Saison noch für ein paar Rennen zurückkehrt, um sich wieder einzufahren, um das mal so salopp zu sagen. Aber er wird jetzt tatsächlich noch eine ganze Weile nicht in Erscheinung treten. Ich denke, Honda und auch Marquez selber haben einfach aus der Erfahrung der Vergangenheit gelernt. Wir wissen ja, er ist operiert worden. Er hat kurz nach der OP versucht, wieder zu fahren. Das ging in die Hose. Und dann hat sich die Platte in diesem rechten Oberarm verschoben oder ist gebrochen. Wir kennen keine Details. Und das Ganze musste nochmal operiert werden. Insofern will man ihm jetzt wirklich die Zeit geben, um wieder zu 100% zu kommen. Und ich denke, das ist auch die richtige Entscheidung, denn machen wir uns nichts vor mit dem Titel, das wäre eh nichts mehr geworden. Ja. Selbst wenn er jetzt zurückgekommen wäre, hätte er vielleicht sogar auf Podestplätze spekulieren können. Es ist ein Marc Marquez, der hat übermenschliche Fähigkeiten, aber es wäre wahrscheinlich wahnsinnig schwer gewesen mit dem Titel, so gut wie unmöglich, und deswegen hakt man die Saison jetzt mehr oder weniger ab, um da jetzt auch keine bleibenden Schäden zu riskieren. Ich meine, würde er nochmal stürzen, dann würde man ja riskieren, dass es schlimmer wird, dass es chronisch wird, und damit ist ja nicht zu spaßen. Insofern konzentriert man sich jetzt voll und ganz auf die Genesung und geht da, glaube ich, auch den richtigen Weg. Also so ein Malheur wie letztes Mal kann man sich nicht nochmal leisten. Die Saison ist gelaufen für Marquez. Wir werden auf jeden Fall einen neuen Weltmeister haben und im nächsten Jahr wird er dann hoffentlich wieder voll fit angreifen können. Die nächsten Rennen wird wahrscheinlich weiterhin Stefan Bradl fahren. Ich glaube, er ist für die zwei Misano-Rennen und Barcelona auch schon bestätigt. Ja, und dann wird man abwarten müssen. Aber wenn man davon ausgeht, 2-3 Monate mit der verkürzten Saison, so viele Rennen, wenn überhaupt, werden wir Marquez dann wahrscheinlich nicht mehr auf der Strecke sehen.
Marc Marquez also nicht dabei und wir werden einen neuen Weltmeister erleben. Und wenn man gehässig ist, sagt man, der MotoGP konnte fast gar nichts Besseres passieren, als dass Marc Marquez in diesem Jahr nicht dabei sein kann, weil wir erleben im Moment ein spannendes Rennen, so spannend wie seit Ewigkeiten nicht mehr in der MotoGP-Fahrerwertung. 2016 bis 2020 ist dieser Red Bull Ring in Spielberg bislang genutzt worden für die MotoGP. Und immer hat Ducati gewonnen. Auch letzte Woche hat Ducati gewonnen, als Andrea Dovizioso das Rennen gewonnen hat. Dieses Mal Jack Miller auf Platz 2, Andrea Dovizioso auf Platz 5, auf Platz 11 Danilo Petrucci und, da müssen wir ein kleines Sternchen dran machen, Johann Sacco auf Platz 14. Der musste allerdings aus der Boxengasse starten wegen seines Unfalls letzte Woche. Ist das ein enttäuschendes Wochenende für Ducati gewesen, Gerald?
Ja, eigentlich schon, ja. Ich meine, sie waren jetzt nicht so weit weg, ja. Ich meine, Miller hat jetzt um den Sieg gekämpft, was man vielleicht nach diesem Crash und der leichten Bänderverletzung in der Schulter nicht erwarten konnte. Dovizioso hat das Podest knapp verpasst. Ich meine, er war nicht meilenweit weg, aber er hat nicht gewonnen. Und das, ich meine, wir haben, wie gesagt, schon immer gesagt, wenn Dovizioso Weltmeister werden will, dann muss er hier beide Rennen gewinnen. Eins hat er gewonnen. Und in der WM schaut es ja eigentlich für ihn gut aus. Ja, ich meine, er ist 3 Punkte hinter Quartararo. Also ist jetzt dadurch, dass er jetzt der 5. geworden ist, es war jetzt nicht so schlimm, ja, eigentlich fürs Gesamtbild. Und er hat aber gesagt, und das ist einfach so treffend für diese Saison, er ist in einer guten Position, wenn man sich die Tabelle anschaut, aber jedes Wochenende ist so anders und so unvorhersehbar. Niemand hat diese Saison unter Kontrolle. Niemand kann jetzt irgendwie sich größere Taktiken oder Pläne zurechtlegen, sondern du musst einfach jeden Tag schauen, was passiert und dein Bestes geben. Und das bereitet einem Grübler, wie der Dovizioso ist, ein bisschen Kopfzerbrechen. Trotzdem, es kommen Strecken, die ihm liegen und der Ducati liegen. Aber wie gesagt, wir haben mit KTM jetzt wieder einen neuen Faktor vorne dabei. Die WM ist so offen, keine Ahnung.
Ja, es ist erstaunlich. Was mich erstaunt hat gestern, war in dieser Fünfergruppe, die nach dem Restart unterwegs war. War Dovizioso, hatte ich das Gefühl, der nicht mehr zusetzen konnte. Oliveira, Miller, Espargaro und Juan Mir haben ihr Rennen gefahren und Dovizioso, hatte ich das Gefühl, muss nicht abreißen lassen, aber er konnte nicht so richtig rankommen. Und das auf einer quasi Haus- und Hof- und Magen- und Leibstrecke wie der Red Bull Ring in Spielberg. Hat Dovizioso selber was gesagt, was für Probleme er hatte und ob er Probleme hatte, Gerald?
Ja, er war dann auch am Limit, konnte nicht mal absolut optimal bremsen, Reifengeschichte, wie es eh auch bei mehreren Fahrern ist. Und insgesamt scheint er sich auf dem heurigen Motorrad nicht so wohl zu fühlen, auch wenn die Reifen jetzt anders waren als in Jerez und Brünn und wir sie auch bei den nächsten Rennen haben werden. Weil wenn du jetzt hernimmst, das ist jetzt reine Theorie, wenn Rins nicht gestürzt wäre im ersten Spielbergrennen, wer weiß, ob Dovizioso dort gewonnen hätte. Ja, also es ist eng, es ist schwierig, es gibt keinen klaren Favoriten und ich glaube insgesamt, dass einfach die Konstanz die WM entscheiden wird und da ist Dovizioso schon jemand, der das kann, das wissen wir aus der Vergangenheit. Das wissen wir von allen anderen Fahrern, die um ihn herum sind in der WM, gar nicht, ja. Aber es bleibt abzuwarten, ja.
Ja. Ducati also mit einem Naja, durchschnittlich Wochenende, möchte ich sagen. Ich möchte Sie nicht in Bausch und Brocken verurteilen. Juliane, wir sollten mal einmal gerade auf Yamaha zu sprechen kommen. Über Maverick Vinales haben wir vorhin gesprochen. Der ist abgesprungen von seinem Rad, konnte dann das Rennen nicht wieder aufnehmen. Fabio Quartararo hat die ersten beiden Rennen gewonnen und der sah wirklich stark aus. Seitdem kommt nicht mehr viel von ihm. Platz 13 hier ist zweimal, hat er sich verbremst, musste dann über die Track Limits rüber. Franco Morbidelli auf Platz 15 sah auch nicht wirklich gut aus, sah unsicher aus. Valentino Rossi auf Platz 9 am Ende eingefahren. Auch hier ein ernüchterndes Wochenende für Yamaha. Und die haben, wie gesagt, wahrscheinlich große Probleme dann auch mit den Bremsen gehabt. Weil was Quartararo und Morbidelli gemacht haben, das war nicht so richtig gut anzuschauen.
Nein, tatsächlich haben beide das auch auf die Bremsprobleme, die wir sagten, zurückgeführt. Aber nichtsdestotrotz, das war nicht die einzige Baustelle. Also Quartararo hat sich nach dem Rennen auch wirklich so ein bisschen frustriert gezeigt und hat gesagt, wir haben wirklich in vielen Bereichen Probleme, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Ich hatte eigentlich erwartet, dass unser Potenzial hier größer wäre. Nun ist er jetzt in dem zweiten Spielwerkrennen sogar nur 13. geworden. Valentino Rossi war bester, in Anführungsstrichen, Yamaha-Pilot auf Platz 9. Das Beste in Anführungsstrichen, weil Platz 9 natürlich weit vom eigenen Anspruch entfernt ist. Aber interessanterweise hat er auch selber gesagt, der Platz 5 von vor einer Woche war auch so ein bisschen geschönt, weil vor mir viele gestürzt sind. Und wenn wir uns das mal in Erinnerung rufen, Rins ist gestürzt, es gab den Crash zwischen Espargaro und Oliveira, das wären schon mal drei, die vor ihm ins Ziel gekommen wären nach dem Restart letzte Woche, also das wäre auch schon nur Platz 8 gewesen. Und das größte Problem, was er und auch Quartararo tatsächlich angesprochen haben, die größte Schwäche der Yamaha M1 ist der Topspeed. Und das wird auch klar, wenn man sich mal das Ranking der Topspeeds der verschiedenen Hersteller ansieht, da rangiert Dovizioso oben mit 320 und alle vier Yamahas auf den letzten Plätzen geschlossen bei so 310, 308. Und wenn man das mal in Relation setzt, auf so einer Strecke wie Spielberg mit 50% Vollgasanteil, das schlägt sich natürlich auf die Gesamtperformance nieder. Dann hat man diese Bremsprobleme. Dann hat sich Quartararo auch über fehlenden Grip am Hinterrad beschwert. Also da scheint auch beim Setup in eine Richtung gearbeitet worden zu sein, die nicht so ganz funktioniert. Bei Maverick Vinales, der hat sich wiederum positiv über das Setup geäußert. Er hat da relativ viel umgestellt für dieses zweite Spielberg-Wochenende. Hatte eigentlich große Hoffnung, als er an dieses Rennen ging. Dann kamen dieses kolossale Bremsversagen. Also es war insgesamt ein Rennwochenende wirklich zum Vergessen. Also eigentlich beide Rennwochenenden in Spielberg. Die große Hoffnung ist jetzt, wie gesagt, dass es auf den kommenden Strecken in Misano und Barcelona, die erfahrungsgemäß der Yamaha ein bisschen besser entgegenkommen, besser läuft. Aber verschwinden werden die Probleme natürlich auch nicht von heute auf morgen. Und dann wird abzuwarten sein, wie man sich dann gegen die erstarkte Konkurrenz auch auf solchen Strecken behaupten können wird. Also ich bin da ehrlich gesagt noch skeptisch, weil ich tatsächlich glaube, dass nach diesen eher durchwachsenen bis schlechten Rennen die Köpfe bei Yamaha sehr stark rauchen.
Also Yamaha, einer der Verlierer des Wochenendes, neben Honda. Wie gesagt, die Etablierten hatten große Probleme an diesem Wochenende. Gerald, gibt es noch etwas und jemanden, über den du sprechen möchtest, Team oder Fahrer? Weil ansonsten kommen wir zum Gesamtstand und dann auch gleich zu Moto2 und Moto3.
Ja, Aprilia hat es nicht geschafft, in die Top 10 zu fahren. Was zum einen aber auch daran geschuldet war, dass Aleix Espargaró so weit hinten starten musste, weil es ihm am Qualifying-Tag nicht geklappt hat. Von der Rennpace her war er gut. Also von reiner Pace wären durchaus Top 6, Top 8 auf jeden Fall drin gewesen. Also wurde Aprilia schon ein bisschen unter Wert geschlagen. Und Zarco, ich meine, der hat zwar die Strafe bekommen, dass er aus der Boxengasse starten muss, ist im Qualifying aber trotzdem in die erste Startreihe gefahren. Also und das, obwohl er sich erst am Handgelenk operieren hat lassen müssen am vergangenen Mittwoch. Also das war schon eine krasse Leistung und auch sein Speed im Rennen war gut. Also insgesamt, wenn man jetzt rein seine Performance ansieht, der kommt mit der Ducati gut zurecht. Ja? Ich meine, mein Brünn war schon stark und im vergangenen Jahr hat es ja geheißen, oder auch während der Corona-Pause, ja, wir haben ja gewusst, wie schwierig sich Lorenzo getan hat von der Yamaha, die er geliebt hat, auf die Ducati zu wechseln. Wie wird Zarco gehen, wenn er von seiner geliebten Yamaha auf die schwierige Ducati wechselt? Aber das scheint zu funktionieren. Das scheint echt gut zu harmonieren. Das haben wir jetzt auf mehreren Strecken gesehen. Und ich glaube, dass er doch auch in Zukunft eine Rolle spielen wird, weil ein Gesprächsthema ist Zarco bekanntlich immer. Aber ich hoffe, dass es jetzt dann in Zukunft mehr Performance und sportliche Leistungen sein werden, weil das Potenzial ist da.
Ja, tatsächlich. Zwei Rennen lang sehr viel über Johann Zarco gesprochen und er hat in beiden Rennen nur 2 Punkte gemacht. Also insgesamt waren es bunte 2 Wochen mit Johann Zarco. Das Rennen von Spielberg, den Grand Prix der Steiermark, hat Miguel Oliveira gewonnen vor Jack Miller und Pol Espargaro. In der Gesamtwertung führt noch Fabio Quartararo. Der hat allerdings in den letzten 3 Rennen insgesamt nur 20 Punkte gemacht, führt mit 70 Punkten vor Andrea Dovizioso, der mit 67 Punkten auf Platz 2 liegt. Dahinter Jack Miller auf Platz 3 mit 56 Punkten, Brad Binder, Maverick Vinales und Takaaki Nakagami auf den Plätzen 4 bis 6. Juliane, wie geht's jetzt weiter mit der MotoGP? Wir haben jetzt eine 3-wöchige Pause, das ist völlig ungewohnt.
Stimmt, also die können jetzt erstmal alle durchschnaufen. Viele werden in die Heimat reisen und sich da ein bisschen entspannen. Bei Honda gibt es meines Wissens nach diese Woche noch 2 Testtage in Misano mit Stefan Bradl. Da wird man sicherlich weiter an den Einstellungen und Teilen arbeiten, die man jetzt schon am Rennwochenende ausgetestet hat und versuchen, da noch ein paar Schritte nach vorn zu machen. Ja, und dann geht's, wie gesagt, Mitte September mit 2 Rennen in Misano weiter. Und da, ja, werden wir dann vielleicht wieder ein ganz anderes Kräfteverhältnis sehen. Man weiß ja mittlerweile nie, was passieren wird.
Ja, und das macht die Saison der MotoGP so interessant und so fantastisch und so sehenswert. Das war die MotoGP. Gleich werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen, denn auch die beiden Klassen haben gute Rennen geliefert. Und wir haben in Jorge Martin einen Sieger gehabt, der seinen Sieg wahrscheinlich so 30 Sekunden auskosten konnte. Das gleich hier bei Schräglage, unserem Motorrad-WM-Talk auf meinsportpodcast.de. Auch die Moto2 und die Moto3 hatte an diesem Wochenende Rennen. Und wenn man auf das Rennende geschaut hat von der Moto2, beziehungsweise die Fahrerwertung und die Fahrerliste nach diesem Rennen 2, hat man für 30 Sekunden den Namen Jorge Martin ganz oben gesehen, der vor Marco Bezzecchi einfuhr und Remy Gardner auf Platz 3. Doch Jorge Martin wurde ziemlich direkt nach Rennende eines Platzes verwiesen und er ist am Ende nur auf Platz 2 gefahren. Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen von Spielberg, den Grand Prix von der Steiermark. Erstens, Gerald, was ist passiert? Zweitens, wie ist das Rennen insgesamt gelaufen? Weil insgesamt war es ein relativ spannendes Rennen zwischen Bezzecchi und Martin.
Ja, war spannend. Für Jorge Martin war es natürlich sehr bitter, weil er hat eigentlich das Rennen dominiert. Zum Schluss ist Bezzecchi näher gekommen, aber er hat ihm jetzt auch nicht so wirklich die Chance auf einen Angriff gegeben. Also eigentlich ein perfektes Rennen von Jorge Martin. Aber in der letzten Runde ist er in Kurve 8 über den Randstein gefahren und nach dem Randstein ist vielleicht 1 Meter eine lackierte grüne Fläche und dann ist die Wiese. Und wenn du über diese Fläche fährst, bekommst du normal eine Verwarnung für die Track Limits. Aber wenn es in der letzten Runde ist, bekommst du gleich die Strafe, dass du eine Position hergeben musst. Das ist das Reglement, so steht es drinnen. Darüber kann man diskutieren, ob das gerecht ist oder nicht, aber so ist das Reglement und die Rennkommissare haben dem Reglement entsprochen und ihm den und eine, er musste eine Position abgeben und damit hat Bezzecchi gewonnen. Ja. Die Frage ist halt natürlich, warum gibt es überhaupt diese grüne lackierte Fläche nach einem relativ langen Randstein? Das haben wir eigentlich auf mehreren Strecken und das ist eigentlich. Die Fahrer nutzen immer alles aus, das wissen wir, nachher beschweren sie sich. Aber wenn du jetzt dann gleich Wiese hast, dann wird das ausgefahren und du schmeißt immer mehr Dreck auf die Strecke. Mhm. Das will man natürlich nicht und deswegen hat man diese Fläche lackiert und gesagt, du darfst aber nicht drüber fahren. Die Fahrer fahren halt trotzdem drüber. Ist jetzt sicher keine Absicht gewesen, dass Jorge Martin da drüber fährt. Er hat auch gesagt in seiner ersten Reaktion, er glaubt nicht, dass er da drüber gefahren ist, weil er hat aufgepasst, aber die Zeitlupenkamera hat es ihm gezeigt. Strittiges Thema. Wie gesagt, wenn man jetzt diese Fläche wegmacht, dann nutzen es die Fahrer trotzdem aus. Dann hast du eine verdreckte Strecke und dann wird wieder diskutiert. Ja. Schwierig. Schwieriges Thema.
Schwieriges Thema, vor allen Dingen, weil das nämlich auch Thema, und da müssen wir noch einmal gerade zurückkommen auf die MotoGP, auch in der MotoGP war, weil Juan Mir zum Beispiel hat gezetert, dass Pol Espargaro keine Track-Limit-Strafe bekommen hat und nicht einen Platz zurückgesetzt worden ist. Wir hatten eine ähnliche Szene dort, Juliane.
Ja, also wenn man die Bilder vergleicht, dann fragt man sich natürlich im ersten Moment, Pol Espargaro war viel, viel weiter draußen auf dem Grünen, als es Jorge Martin war. Wieso hat er keine Strafe bekommen, aber Jorge Martin? Das ist für uns von außen betrachtet ein bisschen undurchsichtig. Nun muss man sagen, Pol Espargaró wurde ja im Zweikampf so weit rausgetragen. Er selber hat gesagt, ich bin abgedrängt worden und habe ja in der Situation auch zwei Positionen verloren. Eine an Miller und eine an Oliveira, der ja an beiden vorbeigezischt ist. Das stimmt auch, er hat zwei Positionen verloren. Aber wenn man sich die Zeitlupe mal ganz genau anguckt, berührt haben sich Miller und Espargaró nicht. Und man sieht auch, dass Espargaró sehr, sehr optimistisch in diese letzte Kurve geht. Also er hat eigentlich einen krassen Tempoüberschuss. Man sieht auch, wie das Bike so ein bisschen schlingert. Also er hätte auch, wenn Miller da nicht gewesen wäre, die Kurve nie normal hätte fahren können. Er ist dann eben noch mal weiter rausgetragen worden als Miller. Der ist nur auf den Randstein gekommen. Pol Espargaró war, glaube ich, 2-3 Meter im grünen Bereich. Und was Joan Mir eben angesprochen ist, der hat dann einfach Vollgas gegeben und den dritten Platz eingefahren. Und das ist nicht fair. Und da kann ich ihn in seiner Kritik an der Rennleitung, das galt ja nicht Espargaró, sondern den Rennkommissaren, schon so ein bisschen verstehen. Denn hätte Espargaró dieselbe Strafe bekommen wie ein Jorge Martin, dann hätte Mir den dritten Platz geerbt und hätte auf dem Podium gestanden. Und ja, es ist eben immer die Frage, hat man dadurch einen Nachteil, hat man dadurch einen Vorteil? Ich denke, Jorge Martin hatte durch dieses Mini-Bisschen, was er auf dem grünen Streifen war, keinen wirklichen Vorteil gegenüber Bezzecchi. Die Strafe finde ich insofern überzogen, aber wenn es im Regelbuch so steht, steht es im Regelbuch. Und bei Pol Espargaró entstand es halt im Zweikampf. Ob er da jetzt wirklich nichts tun konnte und Miller quasi schuld war, dass er so weit rausgetragen wurde, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Also man hätte da durchaus auch dieselbe Strafe aussprechen können, hat es nicht gemacht. Insofern, ja, bleibt die Diskussion. Wird da mit zweierlei Maß gemessen? Was war jetzt genau der Unterschied? Da kann ich mir in seinem Ärger schon so ein bisschen verstehen.
Gerald, siehst du die Strafe auch für Jorge Martin so ein bisschen überzogen hier? Weil es ist schon hart. Also direkt in der letzten Kurve da so bestraft zu werden.
Ja, bei Jorge Martin am Ausgang von Kurve 8, die Frage ist, brauchen wir diese lackierte Stelle oder nicht? Ich glaube, das ist eher die Grundsatzfrage, weil das haben wir auf ein paar Strecken und ich fand das immer seltsam, weil warum verlängerst du dann künstlich den Randstein? Irgendwann ist er aus. Ja? Und warum macht man da eine grüne Stelle hin, die man bei dem Tempo oft, glaube ich, nicht mal gut sehen kann, nur um den Randstein künstlich zu verlängern? Das ist so eine Frage, die... Ja, diese Geschichte mit dem Dreck, ich weiß nicht. Das fand ich schon immer sehr seltsam, warum man das macht überhaupt. Ja. Bezüglich Miller und Pol Espargaró, es gibt von der Rennleitung, von den Rennkommissaren, gibt es kein Dokument, wo drinnen steht, wir haben uns diese Situation angeschaut, das haben sie gemacht, aber es gibt kein Dokument, wo dann drin steht, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass keine Strafe notwendig ist, weil, ja, das gibt es nicht. Ja, das heißt, wir können davon ausgehen, oder wir gehen einmal davon aus, sagen wir so, dass sie sich gegen eine Strafe entschieden haben, weil das im Zweikampf passiert ist und Miller eventuell Pol ein bisschen rausgedrängt hat oder nicht mehr genug Platz war. Aber wir wissen es nicht, weil es gibt kein Dokument, das die Rennleitung das besagt. Und was ich auf der anderen Seite im Vergleich dazu seltsam finde, ist eben, dass das erste Moto3-Rennen, das Wochenende davor, da sind 3-4 Fahrer um 1-2 Millimeter oder 1 Zentimeter über den Randstein rausgekommen in der letzten Kurve und mussten dann eine Position abgeben, obwohl da im Prinzip niemand auch nur irgendeinen Hauch von einem Vorteil hatte. Und dass dann die Kritik an der Rennleitung besteht, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird, das hat sich die Rennleitung, also es geht um die Rennkommissare, jetzt nicht um die Rennleitung, selber eingebrockt, finde ich, ja.
Ja. Es ist so viel passiert in diesem Rennen der Moto2. Nicht nur, dass wir am Ende Jorge Martin einen Platz zurückgesetzt bekommen haben, sondern Aaron Canet ist in der ersten oder in einer zweiten Runde ausgeschieden. Raul Fernandez ist in ganz, ganz früh ausgeschieden. Sam Lowes hat eine schwarze Flagge bekommen, weil er Jorge Navarro rausgedrängelt hat und er ist dann für Irresponsible Riding dann disqualifiziert worden. Juliane, es ist ja eine ganze Menge auch sonst noch passiert dort.
Ja, man muss wirklich sagen, wir haben in der Frühphase des Rennens wirklich viele Stürze gesehen. Du hast erwähnt, der erste, der zu Boden gegangen ist, war Fernandez, dann Canet, der ja von der Pole gestartet war, auf einem guten zweiten Platz lag, hat es weggeschmissen. Und dann hatten wir die Situation mit Lowe's. Und da sind wir wieder bei der Diskussion über Strafen. Also Lowe's ist in diese, ich glaube Kurve 3 war es, in diese Kurve wirklich so ein bisschen ohne Sinn und Verstand reingefahren und hat gleich zwei Fahrer abgeräumt. Ich glaube, Navarro und Chandra sind von ihm weggekegelt worden. Es war auch keine ungefährliche Situation, weil in diesem Moment waren nicht nur die drei, sondern ich glaube noch fünf andere Fahrer in der Kurve. Und es war einfach viel zu schnell, viel zu überambitioniert von Sam Lowe's. Ich weiß nicht, was er davor hatte, aber es ging ganz offensichtlich nicht gut. Und er hat dann aus meiner Sicht auch zu Recht die Strafe bekommen, schwarze Flagge. Das hat jetzt natürlich für sein Rennen eh nicht so die große Rolle gespielt. Er hat zwar versucht weiterzufahren, aber von ganz hinten, ich meine, das wäre eh nichts mehr geworden. Er ist dann tatsächlich auch nochmal selber gestürzt. Aber er hat auch für das nächste Rennen eine Strafe bekommen, nämlich muss aus der Boxengasse starten, ähnlich wie Sarko für sein, ich sag mal, Vergehen am vergangenen Spielbergwochenende mit Franco Morbidelli. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, um das jetzt nochmal in Relation zu setzen, Sam Lowe's hat einen klaren Fahrfehler gemacht, ein viel zu überambitioniertes, übermotiviertes Manöver gefahren, bekommt die gleiche Strafe wie ein Johann Sarko, der eigentlich ein sauberes Überholmanöver gefahren hat, aber an einer ungünstigen Stelle und dann mit den Spätfolgen zu kämpfen hatte. Er musste das am Ende austragen. Da kann man auch drüber streiten. Also da wird zweimal gesagt, unverantwortliches Fahren. Es ist dieselbe Strafe, aber es sind eigentlich zwei für mein Empfinden schon etwas graduell unterschiedliche Vergehen. Es gibt aber die gleiche Strafe. Also ich glaube, da muss man tatsächlich bei den Rennkommissaren nochmal nachjustieren und sich auch mit den Fahrern nochmal kurz schließen, weil da gibt es einige Ungereimtheiten, auch in der Konsistenz der Entscheidungen, die ausgesprochen werden. Im Fall von Sam Lowe's bin ich total d'accord, denn das hätte wirklich noch schlimmer ausgehen können, als es die drei Fahrer dann getroffen hat.
Sam Lowe's also raus und die Regelhüter haben so ein bisschen Feuer abbekommen am Wochenende und werden das vielleicht auch noch in die nächsten Wochen bekommen. Lass uns über Marcel Schrötter sprechen. Der hatte nämlich ein katastrophales Qualifying. Nur auf Platz 21 ist er eingefahren, hat dann aber ein ordentliches Rennen abgeliefert. Am Ende Platz 11 für ihn. Es war wohl nicht mehr so richtig mehr drin nach diesem Qualifying, oder Gerald?
Ja, stimmt. Und sie haben sich selber gewundert, warum das eigentlich der Fall war, weil sie haben zwar für dieses Wochenende was am Setup geändert, es hat nicht so ganz funktioniert, dann haben sie aufs gleiche Setup wie vergangenes Wochenende zurückgebaut und wo er statt Startplatz 3 war er jetzt auf 21 und sie haben sich es nicht erklären können. Das Rennen war dann natürlich ordentlich, von 21 auf 11 noch vor. Aber wie gesagt, sie wissen es nicht, weil das Wochenende davor sind sie mit dem gleichen Setup von Platz 3 aufs Podium gefahren. Seltsam, ja, aber sie doch anscheinend noch nicht so hundertprozentig den Weg gefunden haben. Lüthi war besser das Rennen, der hat das wieder konstanter hingebracht. Trotzdem, ich meine, insgesamt, InterGP will hier Rennen gewinnen, um die WM kämpfen, um jedes Rennen Chancen aufs Podium zu haben. Da sind sie einfach weit weg, nach wie vor. Und wenn man sich ansieht, wie jetzt die Entwicklungen bei Ducati in der MotoGP sind, da könnte es durchaus sein, dass Jorge Martin, Inea Bastianini und Luca Marini aufsteigen. Und die, es ist noch nicht fix, ja, das wird man erst sehen in den kommenden Wochen, aber die haben jetzt die besten Chancen für Ducati-Kundenteams MotoGP zu fahren nächstes Jahr. Und das haben sie nur, weil sie eben in den Rennen vorne sind und sich immer zeigen. Und Schrötter, okay, Lüthi war schon in MotoGP, das Thema ist für ihn abgehakt, aber Schrötter will in die MotoGP und er bringt sich einfach nie in diese Position. Mhm. Ja, wenn jetzt ein MotoGP-Team wie Ducati, Dovizioso geht weg und wir haben jetzt nicht wirklich Fahrer, naja, dann schauen wir einfach die besten 1, 2, 3 Moto2-Fahrer und dann nehmen wir halt die. Und wenn du jetzt als Schrötter Siebter bist, dann bist du halt nicht in dieser Gruppe, wo drauf geschaut wird, naja, probieren wir es mal mit dem. Ja, das ist halt das Problem und da kommen sie einfach irgendwie nicht hin.
Das Rennen gewonnen hat am Ende Marco Bezzecchi vor Jorge Martin und Remy Gardner. Wir haben es angesprochen, Jorge Martin einen Platz zurückgesetzt worden. In der Gesamtwertung führt Luca Marini nach wie vor mit 87 Punkten vor Enea Bastianini mit 79 Punkten. Beide haben eher ein unauffälliges Rennen abgeliefert hier am Spielbergring, am Red Bull Ring. Jorge Martin, auch der hat 79 Punkte. Tetsuda Nakashima auf Platz 4 mit 68 Punkten, Marco Bezzecchi auf Platz 5 und der disqualifizierte Sam Lowe's dann auf Platz 6. Und über die Moto3 müssen wir auch nochmal sprechen. Dieses Rennen hat nämlich Celestino Vietti gewonnen. Der hat seinen ersten Rang oder seinen ersten Sieg in dieser Saison gefeiert. Er gewann am Ende vor Tony Arbolino und auf Platz 3 ist Ai Ogula gewesen. John McPhee, der bis letztes Wochenende noch sehr, sehr gut und aussichtsreich in der Fahrerwertung lag, ist ausgefallen. Und Albert Arenas, der die letzten beiden Rennen mit Platz 2 und Platz 1 abgeliefert hatte, der ist am Ende hier in dieser Moto3-Fahrerwertung beziehungsweise im Feld nur auf Platz 5 gekommen. Juliane, wie lief das Rennen ab in der Moto3?
Also wir hatten, wie wir es aus der Moto3 gewöhnt sind, eine große Führungsgruppe, wobei man sagen muss, dass Tony Arbolino sich da eigentlich relativ früh an die Spitze gesetzt und das Tempo vorgegeben hat. Aber so wirklich absetzen konnte er sich dann eben auch nicht. Hinter ihm kam es immer mal zu ein paar Rangeleien, aber es war nicht ganz so aggressiv und nicht ganz so Körperkontakt betont wie beim letzten Mal. Nichtsdestotrotz haben wir auch da ein paar Stürze gesehen. Du hast es erwähnt, John McPhee ist leider im Kampf um die Podestplätze kurz vor der letzten Runde gestürzt ausgerechnet. Und davor hat es auch schon die beiden Tech-3-Fahrer erwischt. Dennis Öncü, den wir das letzte Mal noch so gelobt haben, der hat leider seinen eigenen Teamkollegen Sasaki auch bei einem ja relativ überambitionierten Anbremsmanöver mit abgeräumt. Ich weiß gar nicht, ob er sich verletzt hat. Er musste mit einer Trage weggebracht werden. Also das sah bei dem Tempo auch wirklich nicht gut aus. Dadurch hatte sich das dann so ein bisschen auseinandergedriftet im Spitzenfeld. Und dann in der letzten Runde lief es so ein bisschen auf Celestino Vietti gegen Arbolino hinaus, aber Vietti hat es eiskalt durchgezogen und nachdem er jetzt in Jerez im zweiten Rennen in Spanien schon auf dem Podest stand, ist es diesmal der Premierensieg geworden und er war im Parc Fermé auch wirklich sehr emotional und den Tränen nah. Für KTM natürlich auch wieder ein toller Erfolg gegen die Honda-Konkurrenz gewonnen. Du sagtest, es ist Arbolino und Ogura mit auf dem Podium. Ogura ist ja auch einer der Titelkandidaten, also Arenas auf den Fersen, der diesmal nur Fünfter geworden ist. Der hat zwar in den letzten Runden noch probiert, da auf die Top 4, Top 3 aufzuschließen, aber er kam einfach nicht nah genug ran, um da noch ein Wörtchen mitzureden. Deshalb war es diesmal mit Platz 5 Schadensbegrenzung, aber er führt ja trotzdem noch relativ souverän in der WM, profitiert eben auch davon, dass John McPhee leider ausgefallen ist. Für den Schotten natürlich bitter. Aber er hat leider die Tendenz dann, wenn es drauf ankommt, das Motorrad auch mal wegzuschmeißen. Und diesmal ja, hat er eigentlich wirklich die Chance, wieder auf dem Podestplatz, vielleicht sogar den Sieg in der letzten Kurve der vorletzten Runde vergeben. Wirklich bitter.
Maverick Vinales hat absichtlich sein Motorrad weggeschmissen. John McPhee ist unabsichtlich gewesen. Der ist ausgefallen. Aber auf Platz 3 67 Punkte. Albert Arenas führt hier in der Fahrerwertung mit 106 Punkten. Es ist im Moment die klarste Wertung in der MotoGP, Moto2 und Moto3. Diese Moto3-Fahrerwertung. Ai Ogura auf Platz 2 mit 81 Punkten. Dahinter John McPhee. Celestino Vietti, der Sieger vom Wochenende. Auf Platz 4 jetzt mit 66 Punkten. Tony Arbolino auf Platz 5. Gerald, das waren jetzt drei Wochenenden hintereinander mit der MotoGP. Wir haben uns alle eine kleine Pause verdient, oder?
Ja, definitiv. Wie gesagt, jetzt sind diese Woche noch Dienstag und Mittwoch Testfahrten von ein paar Testfahrern in Misano. Aber danach ist jetzt wirklich mal zwei Wochenenden Pause. Auf der anderen Seite, die Superbike-WM gibt wieder Gas. Die fährt jetzt an den beiden MotoGP-freien Wochenenden zweimal in Aragon. Also Motorrad-Action haben wir auch weiterhin. Und es bleibt spannend, bis es dann die nächsten Triple-Header von der MotoGP in Misano gibt, im September gibt mit Misano und Barcelona.
Wenn ihr euch über Superbike-WM informieren möchtet, wenn ihr euch über die Tests jetzt von Honda in dieser Woche informieren möchtet, motorsporttotal.com ist die Seite, die ihr auf jeden Fall in den Bookmarks haben solltet. Unser Kooperationspartner liefert alle News zum MotoGP, zum Moto2 und zum Moto3 und natürlich dann auch zum anderen Motorsport. Das war die neue Ausgabe von Schräglage, unserem Motorrad-WM-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Juliane, vielen Dank. Das war mal wieder eineinviertel Stunden lang sehr viel Information.
Ja, aber es passiert immer so viel, das müssen wir ja alles auswerten.
Absolut. Gerald, auch dir vielen Dank und vielleicht habt ihr ja ein oder zwei freie Tage jetzt demnächst. nächsten drei
Wochen. Ja, schauen wir mal. Ein, zwei Tage gehen sich vielleicht aus. Ja, aber es hat Spaß gemacht, weil es passiert so viel. Die Saison ist erst etwas mehr als 1,5 Monate alt und es ist so viel passiert und es wird noch so viel mehr passieren. Und ist immer wieder eine Freude, darüber zu quatschen und ist damit bis zum nächsten Mal, ja.
Es ist ein großer, großer Spaß in dieser Saison über die MotoGP zu sprechen. Das kann ich tatsächlich auch teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.